Die Konfirmanden bekommen heute ein Bronzekreuz geschenkt, das sie vorne auf ihrem Liedblatt abgebildet haben. Da steht drauf, ich bin bei euch, und oben drüber steht der Buchstabe A und unten drunter ein griechisches großes O, ein Omega. Daher auch der Predigttext, Offenbarung 1, Vers 8, wo Jesus sagt, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der ist und er war und er kommt, der Allmächtige. Frage an Sie als Eltern, Paten, Verwandte und Konfis, mit welcher Erwartung sind Sie, seid ihr heute in diesen Tag gegangen? Außer, dass es aufhört zu regnen. Das hatten sicher auch viele als Erwartung. Ich nehme an, die Hausfrauen, so die Erwartung, hoffentlich geht alles gut vorüber. Schmeckt es den Leuten? Sind die zufrieden? Die Ehemänner mehr so, naja, dass auch jeder mit jedem auskommt, dass das Programm stimmt und so. Und die Konfis, für die ist das ja schwierig. Zum ersten Mal, dass sie so an einem Tag ganz zentral im Mittelpunkt stehen. Und das ist ja ungewohnt. Sicher, dass man sich nicht blamiert irgendwo. Aber sicher auch eine Erwartung auf Geschenke, vielleicht auch eine Erwartung, dass es schon ein bedeutender Gottesdienst ist. Ich erinnere mich an meine Konfirmandenzeit, als ich alleine zum Gottesdienst ging, weil ja die Konfis früher da sein mussten als die Eltern. Und mir das doch irgendwie sehr ernst war, auch wenn ich nicht genau weiß, was das dann im Einzelnen beinhaltet hat. Aber es war mir schon ein wichtiger Tag. Ja, und dann dieses Angebot und diese Aussage, wo Gott sagt, ich bin das A und das O. Das ist im griechischen Alphabet der erste und letzte Buchstaben, also im Deutschen müsste man sagen, ich bin das A und das Z, dann würde das passen auf unsere Situation. Das heißt, ich bin für euch ganz am Anfang wichtig und am Ende immer noch. Und das ist jetzt für Konfis ganz schwierig, weil sie in ihrer ganzen Umgebung erleben, dass das nicht stimmt. Sie merken fast überall, dass Gott nicht das A und das O ist. Wenn wir beim Alphabet bleiben, das hat ja immerhin viele Buchstaben, dann ist Gott vielleicht bei dem einen das C und bei dem anderen das X und bei dem anderen das Y. Er kommt vor, aber eben an einer anderen Stelle, nicht als A und als O. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Können ja mal den Test machen, wie lange Sie sich unterhalten können. Können das immer auf Band aufnehmen, bis in Ihrem Satz mal ein X oder ein Y vorkommt. Kann sein, dass Sie eine halbe Stunde unterhalten haben, ist kein einziges X dabei gewesen und kein Y. Das heißt, dass man so sein Leben ganz lange formulieren kann, ohne dass Gott, wenn man ihm ein X oder Y zuordnen würde, überhaupt vorkäme. Ja, und dann ist das natürlich schon so, dass man auch erlebt, dass andere Dinge zum X oder Y, nein, entschuldige, nicht zum X oder Y, zum A oder O werden. Zum Beispiel das Thema Nummer 1 ist Sex. Gerade bei jüngeren Leuten, auch montags am Arbeitsplatz oft. Wenn man donnerstags eine gewisse Teenie-Zeitschrift kauft, wird man neu mit Pornografie versorgt und entsprechenden Bildern. Wenn man älter wird, verschiebt sich das Thema ein bisschen. Für manchen bleibt es gleich bis zu seinem Alter. Der sucht mit 85 Jahren immer noch die Frau seines Lebens. Aber für die meisten verändert sich das Thema und das Thema Nummer 1 wird Besitz. Und wenn er noch älter wird, dann wird das Thema Nummer 1, Hauptsache, Gesundheit. Obwohl man natürlich dann nicht mehr über die Gesundheit redet, sondern über die Krankheiten, die man ja inzwischen nicht mehr los wird, manchmal. Ja, und dann gibt es noch andere Dinge, die auch Nummer 1 sind, zum Beispiel das Gesellschaftsspiel Nummer 1, sagte mal jemand. Wäre interessant, rauszukriegen, was das sein könnte. Behauptete jemand, das Gesellschaftsspiel Nummer 1 bei uns wäre Lügen. Stellen Sie mal Firmenabschlüsse ohne Lügen und Schmiergelder vor, Politik ohne Korruption und lobbybedingte Wahrheitsveränderungen und so weiter. Thema Nummer 1, Lügen, nicht die Wahrheit Gottes. Ja, aber dann kommt noch das Problem Nummer 1 und das Problem Nummer 1 ist noch was ganz anderes. Das Problem Nummer 1 in unserer Gesellschaft ist der Egoismus. Dass jeder sagt, ich bin das A und ich bin das O. Und dann kommt lange nichts und dann die anderen. Viele kennen ja diesen netten Kanon, wo es heißt, die Menschen sind schlecht, Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Man sieht also, wie Ersatzformulierungen auftauchen und dann sucht man natürlich das, was wirklich A und O sein kann. Und ich denke, jeder Mensch hat ein Gespür dafür, was das sein könnte, dass jeder spürt, das A im Leben könnte eigentlich Liebe sein, nicht Sex, Liebe. Dass ich wirklich merke, Liebe bereichert das Leben von Menschen. Das wäre ein gutes A im Leben und das O wäre sinnvollerweise Vertrauen. Und wenn das wirklich so wäre, dass Liebe und Vertrauen das Leben anfängt und beschließt, dann wäre das ja großartig. Dann schaut man sich in der Erwachsenenwelt um und stellt fest, das stimmt ja gar nicht. Die Harmonie knirscht schon oft in der eigenen Familie. Manche Kinder sitzen zwischen den Stühlen der Eltern und werden von rechts und links ein bisschen aufgerieben. Was bleibt übrig? Aus der Liebe zum Partner ist manchmal die Liebe zum Fernsehen geworden, die Liebe zum Beruf, zum Hobby, manchmal auch zu einem anderen Partner. Und da spürt der Einzelne irgendwie, die Sache wird schwierig. Wenn etwas anderes zum A wird, stellen Sie sich vor, Sie nehmen den Buchstaben S. Überall, wo ein A wäre im Text, setzen Sie jetzt S ein. Und wo ein O wäre, setzen Sie G ein. Jetzt trainieren Sie mal zu Hause, nehmen einen ganz normalen Text. Überall, wo ein A vorkommt, setzen Sie ein S ein. Überall, wo ein O wäre, setzen Sie ein G ein. Oder ein B, ist ja egal. Und dann versuchen Sie mal das Ganze vorzulesen und kein Mensch weiß mehr, wovon Sie reden. Weil etwas anderes A, die Stelle von A und O, eingenommen hat. Und ich behaupte jetzt, das ist natürlich bösartig oder auch wahrheitsgemäß, je nachdem, dass ein Leben, wo Gott nicht das A und das O ist, unverständlich wird. Meine Frau und ich haben gerade ein Theaterstück gesehen von Ernst Barlach. Bisher hatte ich von Ernst Barlach nur so schöne Skulpturen gesehen, war ein Bildhauer, der viele schöne, einfache Dinge gemacht hat, hat aber auch Theater geschrieben. Das Stück hieß Der arme Vetter. Und da ging es so ein bisschen um den Sinn des Lebens. Und was ich da herausgehört habe, kann ja sein, dass ich ihn missverstanden habe, war, dass die Flucht in die Illusion, dass ich dort, wo ich mir das Leben nehme, etwas Besonderes bin. Das schien mir der Sinn zu sein, den er angeboten hat. Dort, wo ich mir das Leben nehme, bin ich etwas Besonderes. Fehlt nur noch ein Wort: gewesen. Denn dann bin ich ja nichts mehr. Ist das der Sinn des Lebens? Mein Kollege Herr Laubvogel gab mir gerade eine Kopie von Bravo, wo ein Mädchen vernarrt war in eines der Bandmitglieder von den Backstreet Boys, 14-jähriges Mädchen, und ihm dann einen Liebesbrief schrieb und versuchte am Flughafen vor dem Abflug demjenigen das noch in die Hand zu spielen. Leider kam sie nicht bis ran und hat dann aus Enttäuschung eine Schlaftablette nach der anderen reingeworfen, bis sie bewusstlos zusammenbrach. Gut, sie hatte inzwischen ja genügend Leute um sich herum, die sie dann schnell ins Krankenhaus schafften, wo ihr der Magen ausgepumpt wurde, sodass sie die ganze Sache überlebt hat. Ist das der Sinn meines Lebens, mir irgendeine Illusion zu machen und in Verbindung mit dieser Illusion so ein bisschen sich das Leben zu nehmen, um sie vielleicht doch aufrechtzuerhalten, wenn sie nicht ganz klappt? Ich denke an ein Mädchen, das in der Schule für mich eine der schwierigsten war, mit der ich je zu tun hatte. Wir kamen dann später ins Gespräch und sie sagte mir, dass sie sich schon 14 Mal versucht hat, das Leben zu nehmen, mit 12 Jahren. Ich nehme an, sie wollte sich das Leben nicht nehmen, denn sonst hätte es ja bei 14 Mal irgendwo mal geklappt, sondern sie setzte ein Signal, ich möchte geliebt werden, ich möchte Beachtung haben, ich möchte erkennen, dass mein Leben Wert hat. Und dann fragen Leute nach Menschen, die sich ihnen zuwenden, die Autorität haben, die irgendwo mit Liebe verbunden ist und würden gerne ihnen folgen. Wir suchen Führer, denen wir vertrauen können. Gerade dieser Tage wurde ein Führer neu kreiert. Er hat die Mehrzahl seines Volkes hinter sich, hat einen politischen Erdrutsch ausgelöst in England und wird jetzt zum Hoffnungsträger. Er ist das A und das O in der hoffentlich beginnenden politischen Wende dieses Landes. So sehen das viele Menschen. Ob er das auch so sieht, weiß ich nicht. Und ich finde, er ist in einer sehr schwierigen Lage, um die ich ihn nicht beneide, weil er ganz viele Menschen enttäuschen wird und enttäuschen muss, weil er irgendwann feststellt, in welchen Zwängen er steckt, die er nicht verändern kann oder nur ein bisschen, und wo dann das A dann doch langsam so ein bisschen seinen Stellenwert preisgeben muss und wo viel Vertrauen war, vielleicht hinterher auch viele Fragen sind und manche Enttäuschung. Gott stellt sich uns vor und sagt, ich bin das A und das O, und dann sagt er noch, dass er ist, war und kommt. Das heißt, ich bin im Moment wichtig, ich war gestern wichtig und ich werde morgen auch noch aktuell sein. Frage an Sie, haben Sie Gottes Spuren auch schon in der Vergangenheit entdeckt, gestern, dass er nicht nur ist, sondern auch war? Spielt Gott in der Geschichte eine Rolle? Kann man da irgendwas entdecken von ihm? Bei uns gab es ja vor wenigen Jahrzehnten auch jemand, der das Alphabet ein bisschen verändern wollte, und zwar wollte er einen Buchstaben rausnehmen, das J wie Juden oder Jesus. Brauchen wir nicht. Und damit rutschten dann alle anderen Buchstaben ein bisschen vor, sage ich jetzt mal karikierend. Und die ganze Sache wurde etwas unverständlich und chaotisch, bis hin zum Chaos eines Krieges, einer zerstörten Landschaft, zerstörten Lebens. Und dann hat man über das Wunder des Wiederaufbaus gestaunt, über das Wunder der Wiedervereinigung. Aber derjenige, der hier ein Führer war, war eigentlich mehr ein Verführter oder ein Verführer. Ich erwähne ein Beispiel, das manche kennt. Es gab diese Sendung Versteckte Kamera, wo unter anderem ein Mann, so ein Hobbymensch, so ein kleines Flugzeug in der Luft bewegte mit seinen Knöpfen, die er da auf dem Boden bediente, und dann sich an einen Spaziergänger wandte und sagte, wissen Sie, ich muss gerade mal da hinten in dem Wald und so verschwinden ein bisschen. Einen ganz kleinen Moment, könnten Sie mal in der Zwischenzeit gerade dieses Flugzeug da oben halten, Sie müssen nur diesen Knopf da so ein bisschen bewegen, dann dreht es weiter seine Runden. Und dann hat er ihm das vorgemacht und das funktionierte prima. Sagt er, gut, Sie können mal einen Moment verschwinden und ich halte mal so lange das Teil da oben in der Luft. Kaum war der andere weg, fing es an, seinen Sturzflügel anzusetzen auf den da unten, der ging in Deckung. Und zum Glück hat es im letzten Moment wieder sich nach oben bewegt. Es war furchtbar, es reagierte überhaupt nicht auf alles, was er machte. Ja, was war das Geheimnis? Derjenige, der das Flugzeug steuerte, saß ein paar Büsche weiter. Er hatte zwar eine richtige Flugzeugsteuerung in der Hand, aber die hatte mit dem Flugzeug im Moment zumindest nichts zu tun. Die Frage, wie war das eigentlich bei unserem Führer, der unser Volk führte? War der nicht auch so ein bisschen ferngesteuert? Er sprach so oft von Vorsehung. Wer hat so eine Vorsehung gebracht? War das Gott? Oder vielleicht eine ganz andere Steuerung? Wie sieht das aus? Wie sieht es auch in unserem Leben aus? Ist da nicht auch mancher ferngesteuert und denkt, das ist mein Wille, was ich da gerade tue? In Wirklichkeit läuft irgendwas ganz anderes ab. Aber Gott greift trotzdem ein. Er lässt sich die Sache auf Dauer gesehen nicht aus der Hand nehmen. Er führt weiter auch durch Schwierigkeiten und auch durch Gerichte hindurch. Im persönlichen Leben könnte ich mir vorstellen, dass viele von Ihnen Gott entdeckt haben, zum Beispiel in Bewahrungserlebnissen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von Ihnen heute gar nicht mehr hier wäre, wenn nicht Gott irgendwann seine Hand über ihrem Leben gehalten hätte, als Kind oder bei der Geburt schon oder vielleicht irgendwo im Verkehr oder im Sport. Vielleicht haben Sie auch in der Schule des Lebens irgendwas gelernt, wo Sie merken, das hat was mit Gott zu tun. Ja, die Frage, welche Rolle spielt Gott? Bin ich ein gläubiger Mensch und was bedeutet Glauben? Bedeutet das Abendgebet? Bedeutet das bei der Kriegsdienstverweigerung, dass ich mich dann noch an das fünfte Gebot erinnere? Da gab es doch mal sowas, was man, wie hieß das doch gleich, verwerten könnte für seine Argumentation? Oder bedeutet Glaube, dass ich eine persönliche Beziehung habe zu Jesus, zu einer Person? Dass ich gerne mit ihm rede, jeden Tag? Für manchen unter uns, auch Konfirmanden, ist dieser Gottesdienst sehr wichtig, weil es für die nächsten Jahre die letzte Berührung mit der christlichen Botschaft ist. Und dann kommt erstmal lange nichts. Nicht Gegnerschaft, aber nichts. Für manchen ist es wichtig, weil er weiß, ich kenne Jesus und es ist nur ein wichtiger Punkt für mich und der Weg wird weitergehen. Ja, wie es bei Ihnen aussieht, weiß ich nicht. Da haben Abiturienten mal ihren Direktor gefragt, sagen Sie uns, wann hat sich eigentlich das Leben gelohnt und wann nicht? Und der Direktor antwortete mit einer Negativformulierung. Er sagte, wenn sich jemand bei Gott verrechnet hat oder an Gott verrechnet hat, hat sich das Leben nicht gelohnt. Man könnte es ja auch positiv ausrechnen. Ja, jetzt die Frage an die Konfis. Hat sich die Konfizeit gelohnt? Rechnet die sich? Ich bin immer auch mathematisch interessiert, nicht nur religiös. Mathe war ein Lieblingsfach in der Schule. Ich habe mal ausgerechnet, wenn ihr mit mir zusammen 32 Konfirmanden-Nachmittage erlebt habt, a 90 Minuten, und 12-mal im Gottesdienst wart, was die meisten hier waren, dann bedeutet es ungefähr 60 Stunden, die wir gemeinsam verbracht haben, außer der Klostermühle, die ich mal außen vor lasse. Angenommen, du bekämst heute 1.000 Mark geschenkt. Könnte ja sein, weiß ich nicht. Und du teilst es durch 60, kämst du auf einen Stundenlohn von ungefähr 16,50 Mark. Ist vielleicht mehr als ein Ferienverdienst. Falls du 2.000 Mark geschenkt bekämst, würdest du natürlich schon in den Facharbeiterbereich hineinkommen. Wäre nicht schlecht. Insofern rechnet sich die Sache vielleicht. Aber die Frage ist, hast du auch mit eingerechnet, dass du irgendwann diesen Jesus wieder siehst? Er sagt ja, dass er ist und war und kommt. Und ich denke, es rechnet sich nur, wenn du das mit einrechnest. Es gibt so ein Lied, das jeder von uns auswendig kennt, zumindest den Anfang auf Englisch. Oh, when the saints go marching in. Auf Deutsch, ja, wenn der Herr einst wiederkommt, dann lass mich auch dabei sein. Das heißt, ganz am Ende möchte ich noch dabei sein, wenn wir Gott wieder begegnen. Und das ist das Erstaunliche bei Gott. Er sagt, ich bin das A und das O. Das heißt, ich fange die Dinge an und ich vollende sie auch. Bei Menschen ist das ja so, dass sie vieles anfangen. Auch ihr werdet vielleicht manches anfangen, zum Beispiel eine Ausbildung anfangen und sagen, ach, war vielleicht doch nicht ganz das Richtige, machen wir doch das andere. Und wenn ihr da fertig seid, dann vielleicht gibt es ja doch noch was anderes. Ich glaube, da könnte es auf die Weise noch weitergehen. Mancher fängt also Dinge an, aber er verändert sie ständig und vollendet sie nicht. Wie viele haben eine Partnerbeziehung angefangen und sind nicht durchgekommen? Wie viele haben Baupläne und Finanzierung begonnen und sind irgendwo zwischendrin ausgestiegen oder kamen nicht weiter? Wie viele haben etwas versprochen, aber sie haben es nicht gehalten? Wie viele sind erste Schritte gegangen, irgendwo, vielleicht auch noch zweite Schritte, aber dann kam nichts mehr? Und bei Gott ist es so, er fängt die Dinge an und vollendet sie. Hebräer 12, Vers 2 heißt es, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, er fängt die Dinge nicht nur an, sondern vollendet sie. Und wenn du wirklich gläubig bist und 80 Jahre alt werden solltest, dann wäre das geistlich Normale, dass du mit 80 Jahren Jesus immer noch lieb hast. Wenn du nur so ganz allgemein gläubig bist, dann wird das nicht der Fall sein. Gott hat die Macht, heißt es hier, er sei der Allmächtige. Frage, stimmt das? Wenn man heute irgendwo rumgeht, überall kommt Gott vor. Die Werbung hat gerade seit Jahren Gott entdeckt. Denen ist irgendwo scheinbar die Fantasie ausgegangen. Jetzt nehmen sie also alles Religiöse und vermarkten das irgendwo. Geht man zum Bäcker, sieht man das Himmelsbrot auf dem Plakat, was einem da angeboten wird. Kauft man Autos, made in paradise. Liest man irgendwelche Tageszeitungen, linker oder sonstiger Couleur. Da ist dann vom Balkensepp die Rede. Ich meine, gemeint ist der, der da vorne an diesem Kreuz hing. Manche machen auch einen Balkendepp daraus. Und es kommt kein Blitz vom Himmel. Da öffnet sich nicht irgendwo eine Fallgrube und die Leute verschwinden, sondern scheinbar passiert gar nichts. Ist Gott wirklich allmächtig? Gläubige werden dann noch in die Ecke gestellt als Sektierer, nur weil sie ihren Glauben an Jesus ernst nehmen. Natürlich gibt es Sektierer, aber nicht jeder, der wirklich persönlich glaubt, ist schon deshalb einer, weil er seinen Glauben ernst nimmt. Ja, wie sieht es aus? Damals in Rom war gerade das Römische Reich dabei, alle Christen auszurotten. Kaiserkult, nicht Gotteskult. Wer ist jetzt der Mächtige? Ich weiß nicht, wie gut Sie in Geschichte waren. Ich war leider nicht so gut. Aber das habe ich behalten, dass nicht die Römer die Christen besiegt haben, sondern das Christentum hat das Römische Reich übernommen. Da gab es einen Kaiser, der ist gläubig geworden. Wie gläubig ist eine Frage für sich. Das Christentum hat das Römische Reich übernommen. Ob das zum Wohl des Christentums war, ist eine andere Frage. Aber zumindest hat es gesiegt und wurde nicht besiegt. Ja, ist Gott wirklich allmächtig? Man kann sagen, bei Gott passen im Leben die Dinge zusammen. Er bereitet uns vor auf Aufgaben, die er uns überträgt. Er bereitet uns vor auf Beziehungen. Meistens sind das nicht so Galoppsprünge von hier nach dort, sondern irgendwo sind Dinge vorbereitet. Er bereitet uns allerdings auch vor auf Schwierigkeiten im Leben, um die wir gerne einen Bogen machen würden, Aber er sagt nein, mit mir, mitten hindurch. Ein Freund drückte das mal in diesem Bild aus, das viele kennen, haben es sicher auch schon oft erlebt oder selber gestaltet. Er sagte, wenn man einen Töpfer besucht, der auf seiner Scheibe so einen Tonklumpen formt, dann drückt er von außen dagegen und dann steigt das Ding in die Höhe. Aber es wäre ja dann nur so ein Tonklotz. Deshalb drückt er auch von innen noch hinein, damit es ein Gefäß wird. Das heißt, er übt Druck von außen aus und von innen und so entsteht eine sinnvolle Arbeit. Und er überdruckt es dann auf uns und sagte, auch in unserem Leben, wenn Gott arbeitet, gibt es manchmal Druck von außen, äußere Umstände. Und dann gibt es Druck von innen, Sorgen, Ängste, Dinge, mit denen man im Moment umgeht und noch keine Lösung hat. Aber Gott gestaltet ein sinnvolles Gefäß. Er erfüllt nicht alle unsere Wünsche, sagte jemand, aber alle seine Verheißungen, seine Zusagen. Ich denke an eine Mutter, sie war alleinerziehend, der Vater war tot, hatte einen Sohn und als der in das Ausbildungsalter kam, entschloss er sich zu studieren, ging an eine berühmte Universität, aber in erster Linie studierte er Thema Alkohol, Musik, Partnerschaft, hatte so eine Dame, die dann bei ihm einzog. Das Studium, gut, hat er auch betrieben, aber das war eigentlich Nebensache. Das Geld hat er in erster Linie für diese Dinge ausgegeben. Und seine Mutter war verzweifelt und betete für ihn. Und dann ging sie in ihrer Verzweiflung zu einem Seelsorger und sagte, was soll ich nur machen? Mein Sohn ist furchtbar. Also genau den Weg, der nichts taugt für ihn, den geht er. Und dieser Seelsorger ermutigte sie und sagte, wissen Sie, ein Sohn so vieler Tränen, tja, der wird nicht verloren gehen. Mit Tränen meint er aber nicht nur die Tränen, die da rauskamen, sondern auch diese Gebete unter Tränen. Und dann wurde es noch schlimmer, dieser Sohn ging in die Hauptstadt und studierte dort, wo das Leben noch chaotischer war. Und genau dort hat ihn Gott erwischt. Durch ein Kinderlied wurde er aufmerksam auf die Bibel, schlug sie auf und stellte fest, genau die Stelle, die er las, schilderte sein Leben. Fressen, saufen, solche Dinge, die das Leben letztlich nicht ausmachen können, las er gerade dort und er sagte, woher kennt Gott mich? Genau die Stelle, die mein Leben skizziert. Und dann hat er sein Leben Jesus anvertraut, hat seine Freundin nach Hause geschickt und wurde ein relativ berühmter Mann. Die Geschichte ist schon sehr alt, etwa 1500 Jahre alt, obwohl sie heute stattfinden könnte. Es war dann der spätere Augustin, dieser Kirchenvater, ein Mann, der sicher vielen zum Segen wurde. Die Mutter hat gebetet, dass er nicht in die Hauptstadt kommt, weil er sagte, da versumpft er vollständig. Und genau in diesem Sumpf hat Gott ihn rausgezogen. Das heißt, unsere Wünsche gehen nicht alle in Erfüllung, aber Gott weiß trotzdem, was gut ist und wie er zum Ziel kommt. Ja, er führt uns also auch an manche Herausforderungen heran, an Verlusterfahrungen im Leben, gesundheitliche Engpässe, Umgang mit schwierigen Menschen, vielleicht auch manchmal berufliche Turbulenzen, aber er führt hindurch. Und wenn jemand Jesus neu entdeckt in seinem Leben, dann fängt er an umzuräumen. Warum? Er hat ja anderes als A gehabt bisher. Und jetzt wird das A ausgetauscht gegen das richtige A. Und er hat anderes als O gehabt und entdeckt jetzt das richtige O. Insofern dort, wo Jesus in das Leben kommt, kommt auch ein Stück Bewegung hinein, in dem einfach Dinge verändert werden. Ja, Konfirmanden wachsen in der Zeit, wo sie da sind. Ich habe es immer vorgehabt und noch nie verwirklicht, sie am Anfang mal zu fragen, wie schwer sie sind. Und am Ende auch zu fragen, wie schwer sie sind. Und dann hätte man festgestellt, so 21 Konfirmanden hätten vielleicht in dem Jahr einen Zentner zugenommen oder so. Oder sie am Anfang zu fragen, wie groß sie sind und am Ende zu fragen, wie groß sie sind. Und da hätten sie vielleicht 2 Meter zugenommen in dieser Zeit. Also sie wachsen und nehmen zu. Und ich würde euch wünschen, dass ihr weiter wächst, aber nicht nur körperlich, sondern dass ihr wächst in der Liebe Gottes und zunehmend an Vertrauen, wenn es möglich ist, im Leben. Und ich denke, das wäre sehr gut, wenn ihr entdeckt, da ist einer, der mich liebt. Und wenn ihr die Bibel nicht nur als ein Konfi-Buch betrachtet, wo ab und zu was unterstrichen ist, sondern ein Buch, das ihr weiter lest und aufgreift. Wir waren im Urlaub, hatten ein sehr schönes Chalet in der Schweiz und einen offenen Kamin und haben ab und zu mal Feuer dort gemacht. Und da sah ich wieder das, was ich schon lange wusste, wenn man da so ein paar Holzstücke hineinlegt, die brennen unter einer Voraussetzung, dass das nächste Stück nicht allzu weit weg ist, damit möglichst die Flamme zwischen den beiden sich entfaltet, von einem zum anderen übergeht und die Glut, die sich da bildet, beide am Brennen erhält. Das heißt, ihr seid im Moment in einer Lage, wo ihr eine Vorentscheidung treffen müsst für euer Leben, Glaubensleben. Sucht ihr die Berührungsflächen mit anderen Christen? Ja, wenn du alleine bist, so als Stück, wirst du ausgehen, wirst du deinen Glauben langsam verlieren. Der bleibt in Erinnerung vielleicht noch würdig, gut erhalten, aber im Leben nicht. Wenn du Berührungsflächen hast, hast du gute Voraussetzungen, dass sich dazwischen etwas entfaltet. Und das würde ich dir natürlich wünschen. Ich schließe mit einer Frage, die relativ einfach ist und doch sehr persönlich. Wenn Jesus sagt, dass er das A und das O ist, dann wäre die Frage, welchen Buchstaben würdest du ihm in deinem Lebensalphabet zuordnen? Auch das A und das O oder das Z? Oder machst du ein C draus oder ein X oder ein Y? Ich werde jetzt schließen mit einem Gebet, in dem ich Jesus erkläre, dass ich ihm vertraue und mich ihm anvertraue. Und ich hatte den Konfirmanden gesagt, dass sie etwas tue. Aber es geht ja nicht nur um Konfirmanden, es geht auch um Erwachsene. Und falls sie das möchten, was ich nicht weiß, können sie ja still das Gebet mitbeten, sonst einfach zuhören. Ein Gebet, wo Jesus gegenüber Vertrauen ausgedrückt wird und Liebe. Und auch diese Bitte, dass er das A und das O sein oder werden möchte. Herr Jesus, zunächst will ich dir danken, dass du mich kennst und liebst. Ich bete darum, dass du das A und das O in meinem Leben sein möchtest, dass das Vertrauen wächst, auch die Liebe, und ich danke dir für deine Treue. Amen.